Danke, Nico, an die einleitenden Worte und danke an das Lobpreisteam. Ihr habt uns in sehr feiner Weise mitgenommen, schon vor den Thron, vor das Angesicht Gottes. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn wir sonntags hier zusammen sind, dass wir uns bewusst machen, zu wem hin wollen wir uns versammeln? Wer ist unsere Blickrichtung? Ich stehe heute Morgen hier in Vertretung für den Robert, der immer noch krank ist. Er lässt euch alle ganz herzlich grüßen. Er hat immer noch sehr starke Schmerzen. Er vermisst euch oder uns mit seinem Herzen und mit seinen Gedanken oder mit seinem Kopf. Wäre er schon wieder im Dienst, aber seine Schmerzen lassen es immer noch nicht zu. Er hat vor, am nächsten Wochenende wieder anzufangen. Wollen wir für ihn beten, dass es ihm auch gelingt, dass er soweit die Schmerzen nachlassen, dass er das auch tun kann. Die Diagnose ist nicht sehr gut, die er von den Ärzten bekommen hat, aber er ist auch noch nicht ganz fertig mit den Therapien. Ich habe heute Morgen ein Thema gewählt: Hören, Sehen und Verstehen. Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext aus 1. Mose Kapitel 2 ist ein schwieriger Text, glaube ich, für die, die die Bibel kennen. Und ich hoffe, ihr werdet nicht zu sehr erschüttert in eurem Glauben, dass die Bibel ein zuverlässiges Buch ist. Und ich hoffe noch mehr, dass ihr mir bei meinen Erläuterungen dazu oder meine Gedanken, die ich jetzt euch weitergebe, mir nicht hinterher den Glauben absprecht und sagen, wo ist der gelandet? Aber bevor ich zu dem Text komme, möchte ich noch ein paar erfundene, teilweise erfundene Geschichten, manche sind auch real oder können genauso gewesen sein, erzählen, die so beispielhaft uns vielleicht ein bisschen anschaulich machen, wie wir auch den Bibeltext besser verstehen oder vielleicht manches Mal auch, warum wir ihn nicht richtig verstehen, dass wir es besser einordnen können. Ich denke, wir alle wissen, dass wir so menschlich ausgestattet sind mit unseren 5 Sinnen: Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen oder Tasten. Das sind so gewissermaßen unsere Sensoren nach außen, mit denen wir die Außenwelt wahrnehmen und uns dann selbst einen Eindruck, ein eigenes Bild zu machen von dem, was da jetzt gerade geschieht, was wir sehen oder hören oder anfassen können. Und je mehr unsere Sinne uns liefern, desto umfassender und gründlicher wird unser Bild. So ein ganz simples Beispiel. Ihr habt es vielleicht auch schon mal gemacht. Das Fernsehen läuft und ihr habt den Ton mal schon weggeschaltet und seht dann nur die Bilder. Das ist ganz interessant. Ihr ahnt auch, um was es da geht. Aber Wesentliches fehlt dir. Wenn ihr den ganzen Film guckt, werdet ihr wahrscheinlich ihn nicht richtig verstanden haben, weil der Ton fehlt. Informationen sind für uns sehr wichtig und die nehmen wir nicht nur mit unseren Augen oder mit unseren Ohren auf, sondern mit allen unseren Sinnen. Und die Bibel kennt das, dieses Phänomen. Deswegen heißt es ja auch, wir sollen das Wort Gottes so betrachten: schmecket und sehet, wie freundlich oder wie gütig der Herr ist, in Psalm 34, Vers 9. Oder in Hiob 42, Vers 5 sagt der Hiob nach diesem langen Erlebnis von den 42 Kapiteln, da sagt er: ich habe dich, Gott, nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und er hat ein ganz anderes Bild von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr Gott kennt. Nur vom Hörensagen, nur was wir über unsere Ohren aufnehmen? Oder haben wir auch mit unseren Augen zusätzliche Informationen? Haben wir auch schon geschmeckt? Haben wir ihn gefühlt? Oder der Thomas, Der sagte, ich kann das nicht glauben, dass du auferstanden bist, dass der Herr auferstanden ist. Ich will das erst fühlen. Und Gott kommt ihm entgegen und sagt, Thomas, komm, leg deine Hände in meine Nägelmale und leg sie in meine Seite und werde gläubig. Also viele andere Beispiele gibt es noch, in der uns die Bibel auffordert, ganzheitlich ihn anzuschauen, um ihn besser kennenzulernen. Aber ich wollte euch ein paar hinführende Geschichten erzählen, warum wir mitunter etwas nicht richtig oder falsch verstehen. Ein deutscher Tourist ist in Moskau und fragt zwei Polizisten nach dem Weg zum Bahnhof. Auf Deutsch, versteht sich. Die beiden Polizisten gucken sich gegenseitig an, zucken mit den Schultern. Keine Reaktion. Der Deutsche denkt, kann nicht sein. Wiederholt seine Frage in Englisch. Dasselbe Ergebnis. Komisch. Dann in Französisch schlägt er nach. Schließlich noch in Spanisch und er konnte auch noch Italienisch. Und immer wieder die gleiche Reaktion von den Polizisten. Nix. Der schüttelt den Kopf und geht weg. Sagte eine Polizist zu dem anderen, das war aber ein kluger Mann. 5 Sprachen hat der gesprochen. Sagt der andere, und was hat es ihm genützt? Nicht viel Wissen ist entscheidend, sondern die richtige Sprache sprechen. Das zweite, das ist jetzt sogar eine wahre Geschichte, etwa 40 Jahre her, da kam in unsere Gottesdienste ein junger Mann aus gutem Hause, der studierte in Saarbrücken Jura und er tat immer so, er drückte sich immer sehr, wie ich immer dachte, geschwollen aus, ihr kennt das. Und ich mit meinem Wissen, damals, heute bin ich ein bisschen schlauer, ein Spruch ist mir hängen geblieben, den zitiere ich da doch hier und da mal. Da sagte er mal, das tangiert mich nur peripher. Er wollte sagen, das berührt mich nur am Rande. Aber das wäre ja viel zu einfach gewesen. Also musste man das doch ein bisschen blumiger ausdrücken. Ich denke, einfach ist manches Mal besser. Ein drittes Beispiel. Ihr habt sicher alle schon mal Protokolle gelesen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Protokolle. Solche, bei denen jedes Wort und wer von wem was gesagt hat, wird aufgeschrieben. Die sind sehr aufschlussreich, da hat man gleich klare Linie. Dann gibt es aber auch sogenannte Ergebnisprotokolle, da wird nur das Wesentliche, das Ergebnis zusammengetragen. Und wenn man da nicht selbst dabei war und dieses Protokoll liest, versteht man nicht viel. Man hat mehr Fragen als Antworten. Das ist eine sehr häufige Variante, die wir in der Bibel finden, dass das Ergebnisprotokolle sind und wir denken immer, warum war das und wer hat das und wie soll ich das verstehen? Ein viertes und letztes Beispiel, das habt ihr sicher auch alle schon ähnlich erlebt, da gibt es irgendwo eine Großveranstaltung und einige fahren dahin. Zurückgekommen fragt man sie, jetzt erzähl mal, was hat dich denn am meisten beeindruckt? Der Erste sagt vielleicht, oh, der Lobpreis mit 5000 Menschen, das war fast himmlisch. Den Nächsten, den ich frage, der sagt, mich hat das begeistert, dass so viele junge Leute da waren, die mit Begeisterung dabei waren. Auf den Veranstaltungen, wo ich war, stelle ich immer nur fest, der Altersdurchschnitt liegt 70 plus. Der Dritte sagt vielleicht, oh, diese Halle hättest du sehen müssen. Dieses Bauwerk, das war gigantisch. Da passten noch mehr als 5000 rein. Und dann die Technik, die Beschallung, die Beleuchtung und die Organisation. Das war so perfekt alles. Hat ihn beeindruckt, hat er mitgebracht als das Erlebnis. Der Dritte sagt vielleicht, die Vorträge, die hättest du hören müssen. Das war so toll, das hat mir so viel gegeben. Ja, was denn genau? Ja, ich müsste nochmal nachhören. Ne? So. Habt ihr das schon mal erlebt? Natürlich haben alle auch eine Schnittmenge. Gibt es eine ganze Reihe Sachen, die sagen, ja, das hat mir auch gefallen. Das war für mich auch bedeutend. So viel mal zu dem Hintergrund wissen, wenn wir Gottes Wort lesen, vielleicht erinnert ihr euch an die eine oder andere Begebenheit, wenn ihr an eine Stelle kommt, die ihr nicht richtig versteht, zu der vielleicht auch heute Morgen der Text gehört, den ich jetzt lese aus 1. Mose Kapitel 2 und da nur einen ganz kleinen Abschnitt, eigentlich müsste man viel mehr lesen. Ich lese von Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott der Herr ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn wir jetzt in einem Seminar wären, dann ging es gar nicht anders. Dann müssten wir erstmal das erste Kapitel lesen und das zweite Kapitel ganz lesen. Und dann werden wir es wahrscheinlich in anderen Übersetzungen lesen und wenn es uns gegeben ist, vielleicht auch noch in einer anderen Sprache, weil wir denken, das kann doch nicht sein. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das im ersten Kapitel viel besser. Das ist so aufgebaut, so logisch, so chronologisch, da kann ich was mit anfangen. Am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag. Und hier, das ist so ganz anders. Wie kommt das? Warum ist das? Wie geht man damit um? Warum hört sich der Schöpfungsbericht im zweiten Kapitel so anders an als im ersten? Es ist doch die Bibel. Es ist doch Gottes Wort. Warum diese Unterschiede? Reden hier die Schreiber von zwei unterschiedlichen Epochen, von unterschiedlichen Welten? Ist das nicht dasselbe Ergebnis, von dem berichtet wird? Waren die hier nicht auf der gleichen Veranstaltung, wie ich eben so angeführt habe? Wird so unterschiedliche Akzente gesetzt? Also ich glaube an die Wahrhaftigkeit von Gottes Wort. Aber die Frage bleibt, was genau ist denn jetzt Gottes Wort? Ist es die Luther-Übersetzung von 1522, die heute kaum noch einer liest? Ganz sicher nicht. Ja, ist es dann vielleicht das Altgriechische, aus dem Luther übersetzt hat? Das war auch nicht mehr das Original. Das war eine Abschrift. Man hat inzwischen viel ältere gefunden, die also wahrscheinlich noch genauer waren. Ja, was ist denn jetzt das genaue Gotteswort? Ist es die Tora, die noch älter ist, aber nicht so umfangreich wie unsere Bibel? Und wer hat sie geschrieben? Die Bibel ist ja nicht vom Himmel gefallen als fertiges Buch, so wie etwa das Buch Mormon oder zumindest Teile davon, wie behauptet wird. Das wäre ja einfach, wenn irgendeiner das fertig geschriebene, in jeder Sprache verständliche Wort Gottes hätte. Aber so ist es ja nicht. Ich glaube, was in 2. Timotheus 3,16 steht: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Oder auch was in 2. Petrus 1,21 steht: Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, wer hat denn nun diese zwei Versionen von der Schöpfung aufgeschrieben? Mose etwa, nachdem diese 5 Bücher benannt sind? Und wenn er sie aufgeschrieben hat oder hätte, war er mit Sicherheit nicht Augenzeuge. Es gibt keine genauen Angaben über die einzelnen Epochen, oder zumindest über die erste nicht. Aber wenn man die Personen, die auf den ersten Seiten der Bibel angegeben sind, wenn man die Altersangaben zusammenzählt, dann kommt man etwa von Adam bis Abraham auf 2000 Jahre. Abraham könnte schon, so wird vermutet, die ersten Ansätze von Schreiben, von Schriften beherrscht haben. Mose hat in jedem Fall Lesen und Schreiben gekonnt. Also wurde die Mose lebte aber 500 Jahre nach Abraham. Also können wir daraus schließen, circa 2000 bis 2500 Jahre wurde die Geschichte von der Entstehung der Erde mündlich überliefert. Könnt ihr euch das vorstellen? 2000 bis 2500 Jahre etwas mündlich weitergegeben. Ihr kennt doch alle so dieses Spiel, Stille Post, ne? Was dabei rauskommt. Fragt einmal meine Kinder, was ich ihnen überliefert habe aus der Zeit von 1944 bis 1948, die Zeit der Flucht, die ich ihnen auch wahrscheinlich schon mehrmals erzählt habe. Und dann müsstet ihr das mal vergleichen mit dem, was meine Eltern mir auf Tonband hinterlassen haben. In irgendeiner stillen Stunde habe ich sie dazu gebracht, diese Geschichte, die ihnen so wichtig war, aufzusagen, und ich habe das im Tonband mitgeschnitten. Das ist so ein Stoff von 2,5 Stunden oder irgend sowas. Und wenn ihr das vergleicht, was unsere Kinder davon wissen, das wird dann zusammenschrumpfen auf ein paar Sätze. Nur so viel mit der Überlieferung. Also, als Mose die Ereignisse aufgeschrieben hat, hat er wahrscheinlich mehrere Versionen von der Schöpfung vor sich gehabt. Und er hat sich entschieden, diese beiden Varianten aufzuschreiben. Hätte Gott nicht dafür sorgen können, dass nur eine aufgeschrieben wird und die ist dann die richtige? Und wir hätten kein Problem mit diesen unterschiedlichen. Gott kann es sich leisten, dass Menschen auf unterschiedlichen Wegen und mit unterschiedlichen Blickrichtungen zu ihm finden und ihn kennen und kennengelernt haben. Der Kern der Aussage, und nicht nur von diesen beiden Stellen, sondern durch die ganze Bibel, ist eigentlich nur dieser eine: Gott wirklich kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und lassen wir uns nicht irritieren von dem, wie gewaltig das Bauwerk war oder wie toll die Technik war oder wie toll die einzelnen Personen ausgesehen haben oder wie toll der Redner war. Sondern gucken wir, dass das, was der Pfarrer Wilhelm Busch einmal gesagt hat, auch eintrifft. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und die Hauptsache ist und bleibt nach wie vor Gott. Und darum geht es, ihn kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und wir haben heute Morgen gemerkt, es gibt so viele Facetten. Ja, Gott ist wirklich groß. Gott ist wirklich stark. Aber haben wir ihn mit allen unseren Sinnen erfasst oder kennen wir ihn auch nur vom Hörensagen? Haben wir erlebt, dass er stark ist in unserem Leben? haben wir erlebt, dass er weise ist, dass er Antworten hat auf unsere Fragen, die wir nicht begriffen haben. Die Bibel ist da einzigartig drin. Es folgen von vorne bis hinten eine ganze Reihe von Erzählungen, Berichten, Zeugnissen, wie Menschen Gott erlebt haben, wie sie ihn kennengelernt haben. Und das ist so unterschiedlich, wie wir Menschen sind. Wir sind eben unterschiedlich. Das hat Gott bewusst gemacht. Habt ihr auch schon mal darüber gestaunt, dass es keinen Menschen gibt, der wirklich genau gleich ist wie der andere. Selbst bei Zwillingen gibt es Unterschiede. Deshalb sind wir aufgefordert, in der Bibel zu forschen. Nicht nur so oberflächlich zu hören oder zu lesen. Ja, das Hören ist wirklich die geringste Stufe, glaube ich, die wir uns bringen können, wenn wir uns darauf beschränken, Gott nur kennenzulernen, wie wir ihn zum Beispiel sonntags morgens hier angeboten kriegen. Das wäre wirklich wenig, sehr wenig. Da brauchen wir mehr von unseren Antennen auszufahren. Die Bibel erklärt sich an ganz vielen Stellen selber. Was glaubt ihr, wofür brauchte Gott mehr Energie und mehr Ideenreichtum? Für den einmaligen Akt der Schöpfung, als er all das, was wir auf diesem Kosmos sehen, geschaffen hat? Oder braucht er mehr Energie, um diesen System Globus, auf dem jetzt schon mindestens 6000 Jahre Menschen leben, mit einer rasanten Entwicklung, diesen ganzen Apparat zu halten, zu erhalten, zu steuern, zu lenken? Ich denke, Gott braucht für den zweiten Akt wesentlich mehr und er ist auch damit nicht überfordert. Auch wenn wir manches Mal denken, wo war Gott? Warum hat er das zugelassen? Es ist ihm nichts durch die Lappen gegangen. Er hat alles im Blick und im Griff. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Claudia sagte am Anfang, Gott ist gut und wer es glaubt, dem beweist er es. Wenn du eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Gott entwickelt hast, dann werden dich auch Hindernisse, Probleme, wie sie der Nico in vielfacher Weise uns immer wieder präsentiert hat, nicht aus der Bahn werfen. Und die sind gravierend gewesen in seinem Leben. Aber da war etwas zu spüren von den Wurzeln, die inzwischen gewachsen sind. Und dann hat man einen anderen Blick von Gott und über Gott. Gott hat den Menschen am Anfang gesagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das haben die Ersten ganz gut hingekriegt. Das klappt auch heute noch. Die Menschheit verdoppelt sich in immer kürzeren Abständen. Wir Deutschen ausgenommen, wir sind ein Negativbeispiel. Aber im Ganzen funktioniert es. Gott hat zu den Menschen gesagt, macht euch die Erde untertan und herrscht über sie, regiert, handelt. Da sind wir noch dran. Und ich wundere mich manches Mal, nach 6000 Jahren Menschheitsgeschichte auf dieser Erde, wie wenig wir noch entdeckt haben, erkannt haben. Und es wird jeden Tag unheimlich viel Neues entdeckt. Und wir wissen noch immer nicht alles. Welch eine Größe, welch ein Reichtum. Und was hilft uns das ganze Wissen? Was machen wir damit? Fragen wir noch nach dem Schöpfer? Hören wir noch den Ruf, Adam, wo bist du? Gott hat Interesse an Adam. Er hat Interesse an dir und mir. Er sucht uns. Er sucht das Gespräch mit dir und mir, die Gemeinschaft. Und um was kümmern wir uns? In Hebräer 1,3 lesen wir, Früher hat Gott viele Male und auf unterschiedlichste Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt in dieser Endzeit sprach er durch den Sohn zu uns, den er zum Erben über alles gesetzt hat und durch den er das ganze Universum schuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und seinem Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite der höchsten Majestät. Der rote Faden, der durch das Alte und Neue Testament sich zieht, ist eine Einladung, Gott zu suchen, ihn besser kennenzulernen. Und dazu gibt es diese ganz unterschiedlichen Berichte und die Erzählung von ihm und über ihn. Und wenn das unser Ziel ist, Gott besser kennenzulernen, dann wird uns das auch nicht irritieren, wenn wir an Stellen kommen, die uns so scheinbar widersprüchlich erscheinen auf den ersten Blick. Aber wenn wir länger uns damit beschäftigen, werden wir merken, was ist denn der Kern der Aussage? Halten wir uns an der am Rande auf oder sind wir im Zentrum? Wir müssen herausfinden, welche Botschaft wird uns hier mitgeteilt und was ist der Kern der Aussage und was steht in Übereinstimmung mit der Gesamtaussage der ganzen Bibel? Gott lässt es zu, dass unterschiedliche Menschen auch ganz unterschiedliche Eindrücke von ihm und über ihn haben, die ihnen besonders wichtig sind. Solange die mit den wesentlichen Aussagen der Bibel übereinstimmen, ist das eine Bereicherung. Brauchen wir darüber nicht zu stolpern. Paulus, Petrus, Johannes haben ganz unterschiedliche Akzente gesetzt in ihrer Verkündigung. Denen war Unterschiedliches ganz wichtig. Und wenn man nur den einen liest, dann denkt man, ja, nur so geht's. Und dann liest man den Johannes und der hat einen ganz anderen Zungenschlag. Da ist viel mehr von der Größe Gottes und von der Liebe Gottes zu reden. Und beim Paulus klingt manches so hart. Aber es ist doch kein Gegensatz. Sie reden beide von dem lebendigen Gott. Und Gott hat ihre Arbeit gesegnet. Und wir können durch die ganze Geschichte der Menschheit das verfolgen. Das ist immer so gewesen und das bleibt so. Ob wir Luther, Spörtchen, Moody, Pazzani, Peter Wenz, Reinhard Bonke und wie sie alle heißen. Wenn wir die angucken, die haben ganz unterschiedliche Methoden und Schwerpunkte in ihrer Verkündigung. Und Gott segnet sie. Solange die Hauptsache bleibt. Wenn Gott das Zentrum der Botschaft ist. Unsere Aufgabe ist und bleibt, mit allen unseren Sinnen Gott zu suchen, ihn aufzusuchen, ihm zu begegnen. Und je mehr Sinne uns Informationen liefern, sagte ich am Anfang, desto umfangreicher, besser wird mein Bild. In der modernen Technik würde man sagen, je mehr Pixel auf dem Bild sind, desto schärfer wird es. Genau so ist es. Deshalb können wir gar nicht oft genug unsere Nase in das Wort hineinstecken und nicht nur den kleinen Abschnitt oder auch immer mal wieder den großen Zusammenhang. Und ich bin gerade so in der letzten Zeit dieses Jahr nochmal angefangen, die Bibel ganz so von vorne bis hinten zu lesen, nach einem gewissen Plan. Und da bin ich im Alten Testament an so vielen Stellen, da stolper ich immer wieder. Denke, das kann doch nicht sein. Ist das Gott? Wenn ich diese grausamen Geschichten lese, ja, auch das ist Gott. Und wie gesagt, im Zusammenhang bekommen wir ein besseres Bild. Sehen, hören und verstehen. Wir haben 5 Sinne vom Schöpfer bekommen. Und je mehr wir davon einsetzen, desto umfangreicher wird auch unser Verstehen oder unser Erkennen, wie Gott wirklich ist. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte. Ich liebe Geschichten. Der Jesus hat auch immer Geschichten erzählt, weil er in diesen Beispielen aus dem Leben Dinge viel einprägsamer den Leuten klar machen konnte. Ein Theologiestudent war begeistert von Gott. Und er las und las. Er saß auf dem Unigelände, auf einer Bank. Und zwischendrin sprudelte es aus ihm heraus. Halleluja, preist den Herrn. Er war so begeistert. Er las nämlich gerade die Geschichte vom Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Und dann kam der Professor vorbei und sagte, junger Mann, was hat Sie denn gerade so begeistert? Ja, sagt er, stellen Sie vor, Gott konnte dieses große Meer teilen, dass ein ganzes Volk da durchgehen konnte. Und der Professor sagt, ja, junger Mann, wissen Sie, Sie müssen das nicht alles so ganz wörtlich nehmen. An der Stelle im Meer, da war wahrscheinlich so eine Furt, da war das Wasser nicht so tief, vielleicht knöcheltief, bestenfalls knietief, und da konnten die alle durchgehen. Der junge Mann hat ja Vertrauen zum Professor und war also gewillt, auch diese Lehre anzunehmen, und er las weiter. Und er war noch nicht weit gegangen, der Professor, da hört er schon wieder hinter sich, Halleluja, preist den Herrn. Der Professor kommt zurück und sagt, na, was haben Sie denn jetzt entdeckt? Sagt er, stellen Sie sich vor, Herr Professor, Gott hat ein noch viel größeres Wunder gemacht. Der hat es fertiggebracht, dass eine ganze Armee von den Ägyptern mit Reiter, Ross und Wagen in kniehohem Wasser ertrunken ist. Ist das nicht wunderbar? Amen.